HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Die Alternative für Deutschland. Sie ist gerade die Umfragekönigin. Im ARD-Deutschland-Trend Anfang Juli liegt die Partei bei 20%. Auch in Hessen, wenige Monate vor der Landtagswahl, scheint die AfD immer bedeutender zu werden. In Magdeburg läuft jetzt der Bundesparteitag der AfD. Im Zentrum steht das Programm für die Europawahl im kommenden Jahr. Doch viel näher am Horizont ist die Landtagswahl in Hessen jetzt im Oktober. Wie gut steht die AfD wirklich da und warum scheint sie für viele Menschen immer attraktiver zu werden? Diesen Fragen ist hr-Landtagsreporter Christoph Scheldt nachgegangen.
11, 12, 13%. In den jüngsten hessischen Umfragen kann die AfD vom aktuellen Höhenflug der Partei im Bundestrend und im Osten bislang noch nicht profitieren. Klar ist aber auch, die AfD liegt stabil bei zweistelligen Werten und damit etwa auf dem Niveau der Landtagswahl vor 5 Jahren. Damals waren es 13,1%. Dabei fällt die Landtagsfraktion immer wieder mit Eklats auf und kassiert Rügen, wie zuletzt im Mai.
Wenn Sie eine demokratisch gewählte Partei mit Massenmördern vergleichen, wenn dieser Vergleich ständig stattfindet, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir in Nordhessen bereits über 14 Anschläge in den letzten Monaten hatten, die auf Ihre Konto gehen, mit denen, wie Sie sich hier äußern, aus Worten.
Also, jetzt, nein. Also, Herr Richter, jetzt bitte, also, jetzt hören Sie mir bitte alle mal zu.
Geräuschlose Geschlossenheit, auch sonst nicht gerade der Markenkern der hessischen AfD. Im Lauf der Legislaturperiode haben mehrere Abgeordnete Partei und Fraktion verlassen. Andere drohen damit. Den Anhängern scheint es egal. Der Co-Landesvorsitzende und Fraktionschef Robert Lambrou pflegt das Bild eines bürgerlich-konservativ-freiheitlichen Landesverbands und erklärt im Interview mit dem hr:
Wir haben eine große Bandbreite. Wir wollen ja Volkspartei sein, dann brauchen Sie auch eine große Bandbreite. Die Fronten innerhalb der AfD, so wie früher, die gibt es nicht mehr. Es gibt mehr ein Miteinander und mehr ein Ringen in der Sache. In welchem politischen Lager man steht, spielt nicht mehr so eine große Rolle, weil sich die Lager zum Teil auch aufgelöst haben.
Extreme Positionen wie aus Thüringen hört man von der hessischen AfD in der Tat eher selten. Doch aus dem Inneren der Partei berichten die Aussteiger von Mobbing und Ausgrenzung derer, die sich selbst als liberal-konservativ bezeichnen und so vom rechten Flügel abgrenzen wollen. Die Bilanz des Rechtsextremismusforschers Benno Hafeneger von der Uni Marburg zu 10 Jahren AfD fällt kritisch aus.
Es gab sehr viele Austritte und es gab einen Radikalisierungsprozess innerhalb der AfD, eine zunehmende Tendenz, nicht nur rechtspopulistisch zu werden, sondern auch rechtsextrem zu werden.
In Hessen liegen Hochburgen der Rechtspopulisten im ländlichen Raum. Wetterau, Vogelsberg, Mittel- und Osthessen. Wir haben in Neuhof bei Fulda nachgefragt. Was bringt die Menschen dort dazu, ihr Kreuz bei der AfD zu machen?
Die schimpfen alle, die können es nicht. Aber noch haben sie es doch gar nicht beweisgestellt, ob sie es nicht können oder doch. Wenn sie es dann nicht können, dann kann man noch schimpfen.
Ich sage, es werden noch mehr AfD wählen, weil die alle nicht mehr mit der Politik zufrieden sind, mit der ganzen Einwanderung und was alles da zusammenhängt. Ne?
Ich finde sie nicht attraktiv, aber die wird gewählt, weil die anderen wahrscheinlich ihren Job nicht gut genug machen.
Die AfD ist und bleibt also attraktiv für viele. Die Gründe sind in Hessen nicht anders als anderswo. Selten Begeisterung für das AfD-Programm, häufig eher Enttäuschung über die anderen Parteien oder weil man sich von denen da oben nicht richtig repräsentiert fühlt.
AfD im Umfragehoch. Was das im Hinblick auf die hessische Landtagswahl im Oktober bedeutet, hat Christoph Scheldt berichtet. Schock in Bad Nauheim in der Wetterau. Denn in wenigen Wochen werden voraussichtlich 131 Menschen ihr Zuhause verlieren. Der Pflegeheimbetreiber Dorea schließt wegen finanziellen Problemen 3 seiner 4 Bad Nauheimer Standorte. Die Bewohner müssen zum 31. August ausziehen. Viele von ihnen leben seit Jahren in den Pflegeheimen. Fast alle haben schwere psychische Erkrankungen, sind beispielsweise schizophren, depressiv oder haben Demenz. Die geplanten Schließungen sind für sie daher eine Katastrophe. Alexander Gottschalk mit der ganzen Geschichte.
Hinter Ines Matusek liegen anstrengende Tage. Sie arbeitet als rechtliche Betreuerin und vertritt 4 der schwerkranken Menschen, die in den Dorea-Pflegeheimen in Bad Nauheim wohnen. Vor einer Woche hat sie erfahren, dass hier das Haus Württemberg, das Haus Regina und das Haus Christa schließen sollen. Bis zum 31. August müssen jetzt neue Pflegeplätze für ihre Schützlinge her.
Das zieht den Menschen erstmal den Boden unter den Füßen weg. Sie verlieren ihre Heimat und sie verlieren ihre Kontakte. Und das ist für die Menschen mit psychischen Erkrankungen ganz besonders wichtig, dass da ein stabiles Umfeld ist und auch eine gewisse Geregeltheit in den Abläufen. Wenn das durcheinander gewürfelt wird, durcheinander gebracht wird durch solche Ereignisse, ist es sehr schwierig für die Menschen.
Die meisten der 113 Bewohner in den Bad Nauheimer Pflegeheimen brauchen eine rechtliche Betreuung, sagt Ines Matusek. Das heißt, die Menschen sind so krank, dass sie wichtige Lebensentscheidungen nicht allein treffen können, sondern nur mit ihren Betreuern zusammen. Harald Stipp-Lass betreut einen Mann, der seit 4 Jahren im Haus Christa wohnt. Der Bewohner hat ihm schon gesagt, dass er die Einrichtung auf keinen Fall verlassen möchte.
Er hat ein schönes Einzelzimmer dort, da hat er das Gefühl, dass er sich wohl. Seine Familie lebt nicht weit von hier und besucht ihn regelmäßig. Und er weiß auch, dass hier in der Nähe keine Einrichtungen sind.
Die Suche nach neuen Pflegeplätzen, sie bereitet allen Beteiligten Kopfzerbrechen. Auch dem Bad Nauheimer Bürgermeister Klaus Kress. Er hat versprochen, dass die Stadt helfen wird, wo es möglich ist. Der Bürgermeister weiß aber auch, die Situation in der Pflegebranche ist angespannt. Stichwort Personalmangel. Gerade Pflegeheime, die auf psychisch erkrankte Menschen spezialisiert sind, gibt es selten.
Das erfordert ein ganz besonderes Angebot, einen ganz besonderen Umgang, ganz besondere Sensibilität mit diesen Menschen. Und Einrichtungen dieser Art sind so in Bad Nauheim nicht mehr vorhanden. Ich fürchte auch im gesamten Wetteraukreis nicht.
Es fehlen also Alternativen. Anbieter Dorea hat in Hessen zwar insgesamt 18 Pflegeeinrichtungen, aber keinen Platz für die Bad Nauheimer. Die Unternehmensgruppe aus Berlin hat große finanzielle Probleme. Etwa 25 ihrer operativen Gesellschaften stecken in Insolvenzverfahren. Darunter auch die Margaretenhof GmbH, die Pflegestandorte in Bad Nauheim betreibt. Philipp Stilo vom Sozialverband VdK Hessen-Thüringen sieht Fälle wie diesen äußerst kritisch. Er beobachtet, dass immer mehr private Investoren die Pflegebranche für sich entdecken und dabei oft auf verschachtelte Firmengebilde setzen.
Es muss viel transparenter sein, was passiert mit den Gewinnen, was passiert mit den Geldern, die da erwirtschaftet werden, damit wir nicht in die Situation kommen, dass jahrelang Rendite, Gewinn gemacht wird und dann auf einmal, wenn es nicht mehr passt, dieselben die Heime schließen.
Der VdK Hessen-Thüringen rechnet in Zukunft mit weiteren Pflegeheimpleiten. Deshalb fordert der Sozialverband von der Politik einen Notfallplan, der festlegt, was in solchen Fällen zu tun ist und wer die Verantwortung für die Heimbewohner übernimmt. Dorea versucht in Bad Nauheim aktuell in Krisengesprächen zu retten, was noch zu retten ist. Vor dem HR-Mikrofon möchten sich die Verantwortlichen nicht äußern.
Pflegeheimchaos in Bad Nauheim. Infos dazu hatte Alexander Gottschalk. So mancher Experte sagt, hier könnte sich die Zukunft des Lkw-Verkehrs entscheiden, nämlich auf der A5 zwischen Langen und Weiterstadt. Dort versorgen Oberleitungen Lkw mit Strom. Das Ganze ist ein Testbetrieb und dabei sollen die hybriden Laster auf der Strecke elektrisch getrieben fahren und dabei ihre Batterie aufladen können. Doch Teile der Teststrecke sind schon seit Monaten außer Betrieb. Das ärgert viele Kritiker, die das ganze Projekt schon länger in Frage stellen. Und unser Landtagskorrespondent Sebastian Jakob ist mal mit einem der 10 verfügbaren E-Lkw mitgefahren.
Ulrich Rußwurm lenkt seinen 40-Tonner auf die A5.
Sobald das grüne Licht leuchtet, kann ich den Pantographen geben. Das geht per Knopfdruck. Jetzt ist er oben.
Der Hybrid-Lkw hat einen ausfahrbaren Stromabnehmer auf dem Führerhaus. Wie bei einer Straßenbahn soll der an die Oberleitungen andocken und den Laster elektrisch antreiben. Doch auf dem E-Highway ist aktuell kein Strom. Schon seit Monaten ein Kabel wurde angebaggert.
Der Nachteil ist natürlich, dass man die Batterien nicht laden kann und weniger Ladestrom hat. Und tatsächlich, wenn man die Batterie laden möchte, das dann über das Dieselaggregat tun müsste. Dann wird natürlich mehr Diesel verbraucht. Das ist natürlich nicht günstig in dem Fall.
404 Masten stehen auf der Teststrecke. Richtung Süden ist sie von 5 auf insgesamt 12 Kilometer erweitert worden. Seit 4 Jahren werden hier die E-Lkw getestet. René Rock von der FDP-Landtagsfraktion hält das für Geldverschwendung.
Die Investition, wenn man sieht, wie viel Beton da verbaut wird, wie viel Stahl. Und wir wissen ja alle, dass das natürlich sehr klimaintensiv ist, dass da viel CO2 verbraucht wird, wenn man solche Sachen baut. Und darum stellt sich natürlich die Frage, macht das überhaupt Sinn? Und wir haben die mit Nein beantwortet.
Auch in anderen Bundesländern gibt es solche Projekte. In Schleswig-Holstein ist es bereits beendet. Für Baden-Württemberg wird darüber nachgedacht. In Hessen aber heißt es Fortsetzung. Zuständig ist mittlerweile zwar die Autobahn GmbH des Bundes. Hessen hat aber davor noch die Erweiterung der Teststrecke angestoßen. Das Verkehrsministerium dazu?
Hessen will Vorreiter der Verkehrswende werden. Das heißt, dass auch der Verkehr klimaneutral werden muss. Das Projekt ELISA mit Oberleitungs-Lkw an der A5 ist ein möglicher Baustein für den emissionsarmen Güterverkehr der Zukunft.
Trotz Kosten von 25 Millionen Euro, auch Lkw-Tester Ulrich Rußwurm glaubt, dass Hybrid-Lkw einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Allerdings nur, wenn die E-Highways funktionieren.
Ich hoffe mir durch dieses Projekt, dass man irgendwann tatsächlich die Werte andersrum gestalten kann. Ja, dass man rein elektrisch dann eben diese 800 Kilometer fährt und nur noch einen geringen Teil, wenn oder gar überhaupt gar nicht mehr im Dieselmodus.
Lkw-E-Highway ins Nichts. Eine Teststrecke für Hybrid-Lkw auf der A5 in Südhessen hat bisher nicht den vielversprochenen Erfolg gebracht. Sebastian Jakob hat uns darüber informiert. Seit fast 2 Wochen stehen auf der Autobahnraststätte Grevenhausen-West und inzwischen auch auf mehreren anderen Raststätten wieder Lkw-Fahrer aus Osteuropa und Zentralasien. Sie alle fahren für den polnischen Großspediteur Masur und für ihre Arbeit haben sie zum Teil seit Monaten kein Geld bekommen. Schon rund um Ostern hatten sich an derselben Raststätte Fahrer versammelt und 5 Wochen für ihre Bezahlung gestreikt. Schlussendlich erfolgreich. Auch dieses Mal sah es in den ersten Tagen ganz gut aus. Mehrere 10.000 Euro sollen überwiesen worden sein, aber seitdem Stillstand. Und es streiken immer mehr Lkw-Fahrer. Dazu haben wir vor dieser Sendung Petra Demand gefragt, wie soll denn diese Situation weitergehen?
Seit einigen Tagen sind Gewerkschaftsvertreter intensiv auf der Suche nach alternativen Flächen, wo sich die Trucker hinstellen könnten. Große Mess- oder Kirmesplätze zum Beispiel, wo die zurzeit rund 120 Lkw Platz hätten. Denn auf der Raststätte können sie auf Dauer nicht bleiben. Es sind einfach zu viele. Um Ostern waren es so um die 60, 70. Jetzt sind es mehr als doppelt so viele gewesen zwischenzeitlich. Vor 3 Tagen musste die Polizei einschreiten, weil auf der Raststätte Grevenhausen West sogar schon die Ausfahrtspuren zugepackt waren. Das ist einfach ein Sicherheitsrisiko auch für normale Pkw-Fahrer, die dort einfach mal eine Pause machen wollen. Ganz abgesehen davon, dass für den normalen Lkw-Betrieb, also für nicht streikende Lkw-Fahrer dort inzwischen überhaupt kein Platz mehr zum Rasten ist. Dazu kommt dann auch noch, dass die Sanitäranlagen für so viele Menschen gar nicht ausgelegt sind, die Duschen teilweise nicht funktionieren und, das kennt man ja selbst, wenn man im Urlaub unterwegs ist, jeder Gang zur Toilette kostet 1 Euro und das können sich die Fahrer einfach nicht leisten.
Du hast ja gesagt, die Gespräche mit den umliegenden Kommunen laufen schon einige Tage. Warum ist es denn so schwer, da irgendeinen Platz zu finden?
Der DGB, der ist ja von Anfang an schon mit vor Ort und unterstützt die Fahrer und deren Vertreter berichten, dass viele dieser großen Flächen inzwischen privatisiert sind und die Städte und Gemeinden sich da einfach nicht mehr zuständig fühlen. Deshalb richtet der DGB die Suchanfrage jetzt auch explizit an Privatpersonen und Unternehmen, die vielleicht irgendwo auf einem Firmengelände Platz haben könnten. Sanitäranlagen könne man beim Katastrophenschutz anfordern, heißt es. Die könnten ganz schnell entsprechende Container aufstellen. Der Gewerkschaftsvertreter sieht da allerdings auch das Land und den Bund in der Pflicht einzugreifen. Und die Fahrer, die würden auch mitgehen, die Raststätte verlassen, auch wenn der Name Grevenhausen natürlich schon ein markantes Symbol geworden ist für alle Fahrer, die auf ihr Geld hoffen.
Warum dauert der Streik denn überhaupt so lange? Anfang letzter Woche schien es ja noch so, als sei der Spediteur diesmal schneller zu überzeugen und der Streik sei schnell erledigt. Was hat sich denn da verändert?
In der Tat sind letzte Woche Dienstag wohl mehrere 10.000 Euro geflossen, aber seitdem ist nichts weiter passiert. Nach Auskunft eines DGB-Vertreters ist seitdem nicht ein weiterer Cent geflossen. Und das, obwohl einige Lkw von den Fahrern schon zum Abholen freigegeben worden sind, die seien allerdings überhaupt nicht abgeholt worden. Die Gewerkschafter vermuten, dass das alles Taktik des Spediteurs Masur ist, auf Zeit spielen, weil ihm ja auch klar ist, dass die Fahrer nicht unendlich lang dort ausharren können. Schließlich bekommen sie ja kein Streikgeld oder sonstige Unterstützung und woanders arbeiten können sie in der Zeit eben auch nicht.
Soweit Petra Demand über die aktuellen Entwicklungen rund um den Lkw-Fahrerstreik in Südhessen. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.